Aber geht es nicht gegebenenfalls doch um die Summe der verschiedensten Einpositionen, die dort ergriffen werden? Und ich glaube, das ist das, was, wo ich zumindest im persönlichen Umfeld auch ein Stück weit drauf achten würde. Ist das jetzt mal einmal eine Geschichte, die mal rausrutscht und wo man sagt, okay, so ist es, oder ist es wirklich die Summe? Ja, ist es immer wieder ein wiederholendes Aufgreifen eben solcher Positionen und dann immer wieder dieses rhetorische Figur? Und spätestens, wenn das eintritt, sowohl als Vorgesetzter als auch als Kollege, wäre ich da an der Stelle einfach sensibel und würde sagen, Achtung, da geht es in eine Richtung, die verfestigt sich.
Ich begrüße euch im Gesund Arbeiten Podcast zu dieser Sonderfolge. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich hoste diesen Podcast, in dem es um mentale Gesundheit im Job geht. Heute sprechen wir gar nicht so direkt über Gesundheit, sondern über ein anderes Thema, das am Arbeitsplatz aber ganz große Relevanz hat, vor allen Dingen angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen in Deutschland. Es geht um den Umgang mit extremistisch gesinnten KollegInnen. Mein kleiner Hintergrund dazu. Ich hatte einen Workshop gehabt, wo jemand eine Frage aus dem Publikum gestellt hat in diese Richtung. Wie gehe ich mit jemandem um, der zum Beispiel rechtsextreme Parolen am Arbeitsplatz in der Mittagspause sagt? Und ich dachte so, huch, da habe ich gar nicht so eine direkt einfache Antwort in einem Satz drauf. Da muss ich mir irgendwie mal einen Experten, eine Expertin zu einladen, weil das ja durchaus ein Thema ist, was uns allen mal begegnen kann und natürlich auch angesichts der aktuellen politischen Lage in Deutschland auf jeden Fall eine große Relevanz hat. Und so habe ich dann angefangen, ein bisschen zu recherchieren und habe einen ganz, ganz tollen Gast dafür bekommen, den wir gleich im Interview hören werden. Noch ein paar Zahlen vielleicht vorab, um einfach nochmal zu zeigen, wie es besonders mit politischem Extremismus aussieht, insbesondere mit Rechtsextremismus. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat eine Studie 2023 veröffentlicht, in der sie gezeigt haben, dass 8% der Deutschen ein rechtsextremes Weltbild teilen und dazu aber auch nochmal 20% kommen, die so einem Graubereich zuzuordnen sind, die also vielleicht kein ganz geschlossen rechtsextremes Weltbild haben, aber die auch nicht ganz klar demokratisch orientiert sind. Also 20%, das ist ein Fünftel, extrem viele Menschen. Und es scheint also so ein bisschen, als würde die Mitte insgesamt so ein bisschen mehr nach rechts rücken, denn in den vorherigen Umfragen war es immer so, dass das ungefähr nur 10% der Mitte waren, die sich so nach rechts hin orientiert. Jetzt letztes Jahr waren schon 15,5%, die sich mehr nach rechts orientieren. Also das so ein bisschen als Hintergrund von den Zahlen, die wir da so beobachten. Das Thema ist wahnsinnig aktuell und damit möchte ich auch gerne ins Interview einsteigen. Legen wir mal los. Daniel Kraft ist seit fast 20 Jahren in der Bundeszentrale für politische Bildung tätig und dort seit 2009 Leiter der Stabsstelle Kommunikation, wo er für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, das Marketing, die interne Kommunikation und das Fundraising verantwortlich ist. In dieser Funktion ist er im Herbst 2022 im sogenannten Demokratiebus durch Deutschland gereist. Da wirst du uns bestimmt gleich erzählen, was es damit auf sich hat, um mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Was er da erlebt hat, welche Gespräche er geführt hat und welche Techniken es gibt, um mit Verschwörungserzählungen und extremistisch gesinnten BürgerInnen umzugehen, darüber sprechen wir heute. Und weil mich hier ja auch ganz besonders der Arbeitsplatz interessiert, wird Daniel uns auch Hinweise und Anregungen geben, wie man mit genau solchen Personen und ihren radikalen Einstellungen auch im Arbeitskontext umgehen kann. Herzlich willkommen, Daniel. Schön, dass du da bist.
Hallo Eva. Ich freue mich auch.
Daniel, wie ernst und verbreitet ist denn politischer Extremismus in Deutschland?
Naja, gut, wir alle merken das in den letzten Jahren und Monaten, dass die Stimmung sich zuspitzt in unserem Land, dass wir immer polarisiertere Debatten wahrnehmen, dass wir auch manchmal das Gefühl haben, vielleicht so im persönlichen Umfeld, dass Menschen Positionen einnehmen, wo man sich vielleicht wundert, ob in der Familie oder auch am Arbeitsplatz oder in anderen Kontexten. Und das, was man so persönlich, sagen wir mal, durch Ich-Empirie spürt, ist auch das, was uns verschiedene Studien in den letzten Jahren immer wieder signalisiert haben. Es gibt diese ganz berühmte Mitte-Studie, die letzte von 2022/23, die nochmal gezeigt hat, dass doch eine ganze Reihe von Menschen eben solche rechtsextremen Einstellungen haben. In der Bevölkerung hat das zugenommen. Es ist inzwischen jeder Zwölfte in Deutschland, der eben so ein rechtsextremistisches Weltbild teilt. Immerhin 6% befürworten eine Diktatur. Also es gibt eine Gruppe, die ist nicht riesig, ja, im Sinne von, es ist auf keinen Fall eine Mehrheit, es ist auf jeden Fall eine kleine Minderheit, aber es ist auch eine laute Minderheit, die eben sich Verhör verschafft oder Gehör verschafft.
Gibt es da denn Unterschiede in der Verbreitung Extremismus bezüglich des sozioökonomischen Hintergrunds, Geschlecht, Bildung, Geografie? Es gibt ja irgendwie immer so ein bisschen dieses Klischee quasi, dass die meisten dieser Menschen in Ostdeutschland sind etc. Wie verhält es sich damit wirklich?
Auch da kann man natürlich irgendwie sich verschiedene Studien anschauen, man kann sich verschiedene Parameter angucken und das tun wir natürlich auch. Es gibt in Sachsen beispielsweise immer wieder solche Studien, die auch untersuchen, ne, wie verhält sich die sächsische Bevölkerung zu diesen Einstellungsmustern. Es gibt diese Barometer dort. Ich würde mal so ganz generell sagen, ich glaube, man tut sich zu leicht, wenn man sagt, dass das extremistische Denken nur auf eine spezifische Zielgruppe zugeschrieben ist. Das ist leider wie so manche Dinge im Leben, auch wie vielleicht Intelligenz oder komische Einsichten zu bestimmten Dingen. Es ist relativ gerecht verteilt auf die verschiedenen Menschen in unserem Land. Das heißt, man findet diese Position durchaus, und das zeigt ja auch die Mitte-Studie, immer dichter auch in der Mitte der Gesellschaft. Das heißt, das rückt durchaus auch immer tiefer in eine bürgerliche Mittelschicht heran. Aber natürlich gibt es auch Signifikanzen in bestimmten Bereichen, je nachdem, nach welcher extremistischen Position man natürlich auch fragt, ne? Ob das jetzt eine vielleicht extremistische Position in Bezug auf religiöse Einstellungen ist oder ob es eine extremistische Position eben zum Thema Rechtsextremismus ist oder auch eben Verschwörungserzählungen. Es gibt immer wieder natürlich auch Publikationen, Bücher, die auch beispielsweise bei der Bundeszentrale für politische Bildung zu bekommen sind, die sich ja auch genau mit solchen Themenstellungen beschäftigen. Relativ stark diskutiertes Buch vor einigen Jahren war ja beispielsweise das von Didier Eribon, Rückkehr nach Reims. Da hat er beschrieben, wie er sozusagen zurückreist in seine Vergangenheit, in das Arbeitermilieu seiner Kindheit und dort feststellt, dass auf einmal diese traditionellen linken Arbeiterinnen und Arbeiter aus seiner Herkunftsfamilie auf einmal die Front National favorisieren. Und das sind so natürlich durchaus auch Muster, die man immer wieder sieht und was man durchaus auch sehen kann. Aber wie gesagt, so im Generellen, ich glaube, man macht sich zu leicht, wenn man sagt, ah, das sind nur die oder die oder die. Wie gesagt, leider ist die extremistische Dummheit gerecht unter den Menschen verteilt.
Ist auf jeden Fall ein schöner Satz, finde ich, der irgendwie so ein bisschen auch zum Schmunzeln anregt, dass die Dummheit gerecht verteilt ist. Jetzt ist es ja so, dass man laut Knigge politische oder auch religiöse Themen eher aus so Smalltalk aussparen sollte und auch vor allen Dingen diese Themen bei der Arbeit eigentlich eher ausklammern sollte. Und jetzt interessiert mich natürlich besonders der Arbeitskontext in diesem Podcast. Warum sollten wir aber eigentlich bei der Arbeit besonders vielleicht auch im Sinne eines Verantwortungsbewusstseins uns sehr wohl mit Dingen wie Politik auseinandersetzen?
Naja, ich glaube, weil es auch einen erweiterten Politikbegriff natürlich gibt. Ne? Wenn du jemanden nimmst wie Knigge, der hat natürlich einen sehr konventionellen oder auch so eine Knigge-Vorstellung hat eine sehr konventionelle Vorstellung von Politik. Ja, also nach dem Motto Politik, das ist irgendwie das, was in Berlin passiert. In der politischen Bildung und auch in Gemeinschaftskundeunterricht oder in ganz, ganz vielen Bereichen, wo wir eben politische Bildung machen, sind wir längst davon abgerückt. Wir haben da einen erweiterten Politikbegriff. Wir sehen ein unsichtbares Politikprogramm an ganz, ganz vielen Stellen. Das heißt, eigentlich ist ganz, ganz viel in unserer Umwelt, in unserem Alltag politisch, und ich werde auch öfter gefragt, sollte man nicht auch Politik aus der Familie oder sollte man Politik von Kindern fernhalten? Und auch immer da ist es so, dass wir sagen, letztendlich, du bist in verschiedensten Konstellationen von Politik betroffen. Du bist auch als Kind im Kindergarten damit betroffen, wenn es um die Frage geht, was esse ich eigentlich und wer stimmt darüber ab, ob wir vegetarisch essen oder Fleisch essen. Du bist das als Arbeitnehmer, wenn du in die Mensa oder in die Kantine um die Ecke gehst, ist da ein nachhaltiges Essen angeboten oder eher ein Essen, wo es um viel Fleisch gibt. Das heißt, schon beim Mittagessen kannst du dich eigentlich mit deinen Kolleginnen und Kollegen verstreiten über die Frage, wo gehen wir eigentlich hin? Und es hat immer auch eine politische Dimension. Ob es ums Parkplatzverteilen geht oder überhaupt die Frage, sollte ein Arbeitgeber Parkplätze anbieten oder sollten nicht alle mit dem ÖPNV kommen? In was für ein Gebäude sitzt du? Wie ist da der Energiestandard? hat, welche Zimmertemperatur hat dein Zimmer, wenn du mit einem Kollegen, mit einer Kollegin zusammen im Raum sitzt. Das hat natürlich erstmal so ein persönliches Wohlfindelement, aber es kann durchaus auch eben politische Dimensionen haben. Bis hin zu der Frage haben wir gerade, wir sind selber in eine neue Liegenschaft gezogen, zu der Frage, wie beschildern wir bestimmte Orte, wie zeichnen wir Toiletten aus, wie sind die Wegleitsysteme und so weiter. Also von daher, Arbeit ist auf jeden Fall ein unheimlich politischer Raum und man kann aus meiner Sicht dem nicht aus dem Weg gehen. Und wenn man einem Thema nicht aus dem Weg gehen kann, weil es eben ubiquitär, weil es überall ist, dann finde ich, muss man es auch bewusst adressieren als Arbeitgeber und auch als Kollegium und muss sagen, wir lassen uns das aktiv angehen, lassen uns das nicht wegschieben, weil dann entsteht eine Krise und es entsteht ein Flurfunk, wo die Leute ohnehin das Thema diskutieren und manchmal dann auch, ich habe das Beispiel mit der Beschilderung genommen, dann fangen die an, auch selber Schilder aufzuhängen, wie sie sich das vorstellen und deswegen glaube ich, ist es gut, das lieber thematisch aufzugreifen und auch notfalls den Konflikt zu wählen und zu suchen.
Ja, ich würde mich jetzt ganz gerne mal so ein bisschen auf den Rechtsextremismus konzentrieren, insbesondere am Arbeitsplatz, weil wir können ja als KollegInnen rechtsextremistische Ansichten manchmal indirekt mitbekommen bei der Arbeit und manchmal auch direkt. Also jetzt so ein indirektes Beispiel wäre, eine Kollegin kommentiert irgendwie bei Facebook irgendwas, was wirklich in die rechtsradikale Richtung geht und eigentlich ist das ja erstmal eine Privatsache. Sollte ich das einfach so stehen lassen, wenn mir das auffällt? Ist das überhaupt problematisch? Kann das problematisch sein im Arbeitskontext? Erzähl mir mal.
Ja gut, es hängt natürlich da auch ein bisschen davon ab, wer der Arbeitgeber ist. Ne? Wenn ich sozusagen für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunksender arbeite oder eben für eine staatliche Großinstitution wie meine Einrichtung, dann muss mir sehr, sehr klar sein, dass egal, wer etwas postet aus diesem Kontext, ob das jetzt, sagen wir mal, eine studentische Aushilfe ist oder der Pressesprecher selber, dass das immer wahrgenommen wird außen als eine Aussage der Institution. Ja, und das ist in bestimmten Kontexten eine Situation, die wir auch selber schon öfter erlebt haben oder die ich auch bei anderen öfter schon erlebt habe. Das heißt, man muss auf jeden Fall auch da, auch in seinen Privatkontexten zurückgenommen sein. Man muss ausgleichend sein und das ist man auch gerade, wenn man Bundesbediensteter ist, beispielsweise ja auch quasi eines Arbeitsvertrages, dass man da nicht in extreme Positionen, beispielsweise in privaten Äußerungen geht. Und Facebook oder die Social Media sind ja genau solche privaten Kontexte, in denen man dann zwar privat auftritt, aber wie gesagt, man kann das relativ schnell auch inzwischen natürlich zusammenführen und kann sagen, Mensch, warum äußert sich denn so eine Person an der und der Stelle da? Und das würde ich jedem mitgeben. Das heißt, ich würde immer gucken, dass ich mich an diesen Räumen auch nur so äußere, wie ich es auch persönlich im konkreten, privaten, unmittelbaren, analogen Umfeld tun würde. Weil da gibt es einen riesen Gap zwischen diesem privaten und persönlichen Umgang und eben dem, was man im Netz heraushaut. Und ich glaube, gerade als Arbeitnehmer ist man da gehalten, egal für welche Institution man arbeitet, letztendlich eine gewisse Mäßigung an den Tag dahingehend zu legen, was solche Positionen angeht.
Was ist denn, wenn ich jetzt das direkt zum Beispiel mitbekomme, dass ein Kollege bestimmte Kleidungsstücke trägt, die mit dem rechtsextremen Milieu verbunden sind oder in der Mittagspause irgendwie ausländerfeindliche rechtsextreme Kommentare äußert? Wie kann ich damit ganz unmittelbar in der Situation umgehen? Da sind wir nicht mehr auf Social Media unterwegs, sondern direkt mittendrin.
Es ist auf jeden Fall erstmal, würde ich sagen, leichter. Ja, also weil in den Social Media überhaupt viel häufiger solche Sachen vorkommen. Ich habe das selber auch oft schon erlebt, ne, dass man also sozusagen vielleicht in einer Veranstaltung live im Livestream unterwegs ist, dass die Leute auf YouTube, wer weiß, was kommentieren und schon der Sprung zur E-Mail hin hat sozusagen zu einer unheimlichen Mäßigung geführt. Und wenn man dann noch telefoniert oder direkt miteinander spricht oder so, das ist eine bekannte sozusagen Unterscheidung. Deswegen ist auch ganz interessant, dass sozusagen auch wir zwar auch als Institution oder ich als Mitarbeiter von einer Institution, die im politischen Kontext unterwegs bin, zwar sozusagen digital immer wieder bestimmte Hassrede erleben, aber im konkreten Umfeld, wirklich in der konkreten persönlichen Begegnung ist das doch absolut die Ausnahme, ja, dass man da irgendwie so massiv angegangen wird. Die Menschen sind in der Regel freundlich, das muss man schon sagen und dementsprechend auch treten sie nicht so extremistisch auf. Das heißt auch, du hast es vorhin angesprochen, auf unserer Bustour, die wir vor einigen Jahren, also vor 2 Jahren durch Deutschland gemacht haben, wo wir wirklich so von der Sächsischen Schweiz bis nach Friedrichshafen über Hamburg, Bonn und verschiedene verschiedenste Orte gefahren sind mit so einem Bücherbus, wo wir uns auf Marktplätze gestellt haben. 99% der Begegnungen waren einfach freundliche Begegnungen. Und das ist auch was, wo man auch was Positives für die Demokratie tut. Das heißt, wir sind auf viele freundliche Menschen gestoßen. Die Menschen sind im persönlichen Umgang, gerade wenn sie auf einen zukommen, oft freundlich gesonnen. Und das sind auch Arbeitskolleginnen untereinander. In der Regel versuchen die ein gutes Verhältnis miteinander zu haben und das nicht so sehr zu eskalieren. Deswegen da auf jeden Fall erstmal der Rat, ich würde versuchen, das konkrete persönliche Gespräch zu halten in einer analogen Situation. Wir beobachten durch diese Hybridität, durch das viele sozusagen in Videokonferenzen und Calls zu sein, das befördert auch die Zuspitzung von Konflikten manchmal. Und man kann dann nicht direkt reagieren, man kann auch nicht mal so zwischenrufen oder so, oder man kann sich mal in die Augen blicken oder man sieht die Gestik der anderen manchmal auch nicht ganz so gut. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, im Analogen zu bleiben. Also oder das analoge Gespräch, dann auch das Vier-Augen-Gespräch oder auch ein Gespräch in der Gruppe zu suchen, wo man sich konkret wirklich trifft. Und ansonsten ist es schon so, es gibt ein paar Regeln. Ich würde sagen, vielleicht kann man es so auf 7 Regeln reduzieren, die man benennen kann. Das ist schon ein bisschen mehr. Das erste ist natürlich Haltung zeigen, ne, dass du auf jeden Fall widersprichst, dass du auch vielleicht andere Infos kenntlich machst. Sagst hier, guck mal, das, was du da sagst, das kann ich so nicht bestätigen. Das zweite ist, finde ich schon immer wichtig, auch im Kolleginnenkreis kann ich nur raten, dazu ist, sich Unterstützung zu holen, dass man auch irgendwo merkt, du bist nicht alleine damit, sondern guck mal, ich hole mir Leute dazu. Das haben wir auch auf dieser Tour gemacht, oder das machen wir auch, wenn wir haben 2 kleine Läden, wo wir auch Bücher und Publikationen anbieten oder auch sind auf Messen unterwegs, und dann stellt man sich zu zweit, zu dritt zusammen und redet mit einer Person, dass man einfach auch merkt, da ist eine Solidarität da. Eine dritte Regel, die man, finde ich, immer wieder vermitteln sollte, und das ist was, was ich auch im persönlichen Umgang ganz oft erlebt habe, ist, frag nach den Quellen. Woher hast du denn das? Wie kommst du auf diese Position? Medienkompetenz würde ich das nennen, ja. Oft hörst du dann TikTok oder es steht ja im Internet oder es hat jemand auf Facebook geteilt, und dann auch wirklich zu sagen, lass uns mal anschauen, was sind seriöse Quellen, also vielleicht damit in der Verbindung dann wirklich so Fakes widerlegen, Fakten checken, das ist vielleicht dann die daran ergänzende 4. Regel, die ich geben könnte. Und was ganz, ganz wichtig ist als 5. Regel, häufig haben solche extremistischen Positionen, auch Verschwörungserzählungen und so weiter, haben einen Kern, der menschenfeindlich ist, und diese Menschenfeindlichkeit transparent zu machen. Ja, es gibt nicht den oder die Person, es gibt nicht die oder die Religion, es gibt nicht sozusagen dieses Weltbild, was du hast. Das ist sozusagen menschenfeindlich, und dieses Thema auch ganz, ganz konkret runterzubrechen. Was bedeutet es denn für einen Menschen, der vielleicht der oder der Religion oder der Herkunft angehört oder so? Und das deutlich zu machen, das ist, finde ich, total wichtig. Das wäre für mich auch die 6. Regel. Es betrifft ja wirklich Menschen. Also solche Einstellungen treffen Menschen. Ja, das trifft vielleicht Kollege X oder Y, wenn du so denkst. Ja, das heißt, der müsste gehen oder was auch immer. Ja, deswegen das auch klar, Solidarität mit den potenziell Betroffenen herzustellen, zu sagen, wenn du so denkst, dann hieße das ja, dass Kollege XY davon betroffen ist, und das finde ich unsolidarisch, und da stehe ich an seiner Seite an der Stelle. Und ich glaube, eine letzte Regel, das wäre die 7. Regel, wäre schon für mich zu sagen, es gibt auch eigene Grenzen, die man hat. Ja, du bist als Arbeitnehmer, als Kollege, Kollegin, bist du nicht die Bundeszentrale für politische Bildung, ja, die sozusagen immer in der Mission zur Stärkung der Demokratie unterwegs ist, sondern du hast auch selber Grenzen, und manchmal muss man auch die eigenen Grenzen ziehen. Man muss vielleicht auch ein Gespräch beenden. Man muss sagen, du, da kann ich jetzt nicht mehr weiter drüber reden. Ich muss das an der Stelle beenden. Also das wären so meine 7 Tipps, die man vielleicht mitnehmen kann, um solche Gespräche zu bestreiten im Umfeld, wenn man auf solche Positionen stößt.
Ich finde das ganz spannend, dass du auch diesen Aspekt genannt hast von Mensch, ne, das trifft einfach vielleicht die und die Person, vielleicht auch einen ganz konkreten Kollegen, der meinetwegen der und der Religion angehört, also da so ein Stück weit auf die Empathie auch zu spielen und die Verbundenheit, die man dadurch vielleicht auch nochmal eher hervorrufen kann. Was ich schon erlebt habe, ist, dass dann Menschen auch so entgegnen, ach, das ist mir scheißegal, ne, oder die ist mir doch egal, ne. Oder sowas, ne, wie, man wird das ja wohl noch sagen dürfen, auch so ein klassischer Satz. Oder auch, dass halt andere KollegInnen dann so ein bisschen das mäßigen wollen, so eine Aussage, und sagen, ja Mensch, das meint der doch dann eigentlich gar nicht so. Nimm das mal nicht so ernst. Ne? Und man selber aber denkt, ich nehme das sehr wohl ernst, weil das einfach eine sehr ernste Aussage ist, die ich nicht einfach so stehen lassen kann. Wie kann ich mit solchen Entgegnungen oder Aussagen umgehen?
Also wie gesagt, ich hatte das ja anhand dieser 7 Regeln schon ein paar Beispiele dafür benannt, was man dann auch in so einer Situation sagen kann, dass man es halt wieder sozusagen runterbricht, dass man deutlich macht, dass natürlich solche, ich sag mal, Formulierungen auch Ausweichtaktiken sind, weil sie ja doch eine konkrete Folge haben. Ja, das trifft ja Menschen, dass man vielleicht auch nochmal ein Beispiel herbeiführt und sagt, na klar, sagst du das so, aber überleg doch mal zum Beispiel in einem anderen Kontext, vielleicht auch in einem Beispiel, wie dich etwas getroffen hat an einer bestimmten Situation, wo ja eigentlich du auch nicht adressiert warst, ja, also wo sozusagen jemand anders adressiert ist, und es gibt so viele Beispiele im eigenen Leben, wo Menschen etwas so scheinbar daher sagen, was einem vielleicht selber auch nicht trifft, aber wo man sich im Klaren drüber sein muss, dass die Antennen mancher anderen Menschen einfach viel, viel weiter aufgestellt sind, und gerade Menschen, die Opfer von Rassismus wurden oder Diskriminierung erlebt haben, haben natürlich viel, viel sensiblere Antennen an der Stelle, und deswegen muss man sich einfach versuchen, mal in diese Position hineinzuversetzen. Wir haben auch als Bundes Zentrale für politische Bildung eine Reihe von Angeboten, wo man sowas auch mal sozusagen auch spielerisch zum Teil ausprobieren kann und auch selber sich in bestimmte Situationen hineinzuversetzen.
Was ist das?
Es gibt beispielsweise so ein Kartenspiel, wo man dann sozusagen mit bestimmten Thesen konfrontiert wird und dann selber darüber mal überlegen wird. Wir können das ja vielleicht in die Shownotes verlinken oder können da auch gerne den Hinweis drauf geben. Oft sind die Angebote, die wir ja auch zur Verfügung stellen, sehr, sehr günstig. Das heißt, man kriegt sie manchmal kostenlos oder manchmal auch für sehr, sehr wenig Geld. Das würde ich machen. Auf der anderen Seite ist natürlich, Eva, ich meine, eins darf man nicht vergessen, wir sind natürlich eine Demokratie, wir sind ein Land, wo Meinungsfreiheit herrscht, und ich habe häufig erlebt in solchen Diskussionen, dass die Menschen eben auch dann sich auf eben dieses hohe Gut der Meinungsfreiheit dann an der Stelle berufen. Das muss man natürlich ein Stück weit auch respektieren. Ich glaube, das ist auch wichtig, deswegen ist es ja auch wichtig, dann in den Momenten zu widersprechen. Aber was, glaube ich, das extrem Wichtige ist im Arbeitskontext, im privaten Umfeld, im politischen Kontext, ist eben, entsteht aus dieser Sammlung der verschiedenen Positionen Gesamteindruck. Und das ist ja das gerade, was auch heute in Münster verhandelt wird, in dieser Frage, inwieweit eine politische Partei eben gesichert rechtsextrem ist. Gibt es ja gerade diese Verhandlung dort. Und da geht es ja auch genau um diese Frage. Ist es sozusagen vielleicht der einzelne Aussage erstmal noch gedeckt von der Meinungsfreiheit, aber geht es nicht gegebenenfalls doch um die Summe der verschiedensten Positionen, die dort ergriffen werden? Und ich glaube, das ist das, was, wo ich zumindest im persönlichen Umfeld auch ein Stück weit drauf achten würde. Ist das jetzt mal einmal eine Geschichte, die mal rausrutscht und wo man sagt, okay, so ist es, oder ist es wirklich die Summe? Ja, ist es immer wieder ein wiederholendes Aufgreifen eben solcher Positionen und dann immer wieder dieses rhetorische Figur? Und spätestens, wenn das eintritt, sowohl als Vorgesetzter als auch als Kollege, wäre ich da an der Stelle einfach sensibel und sagen, Achtung, da geht's in eine Richtung, die verfestigt sich auch in Richtung eines bestimmten Weltbildes, und das ist aus meiner Sicht dann der Moment, wo man einfach auch als Arbeitgeber, als Kollege eben diese Regeln etablieren sollte oder wo man auch zumindest dieses 7er Paket, von dem ich vorhin gesprochen habe, nochmal rausholen sollte. Und sagen, das ist eine Grenze. Ne, das ist jetzt etwas, wo wir diese Sprüche hier als Arbeitgeber, als Kollegen, die wollen wir nicht mehr hören.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, ne, wie man sich als Arbeitgeber dazu positioniert. Ich würde gerne nochmal einen Blick auf die Führungskräfte werfen, weil denen ja oft eine besonders verantwortungsvolle Rolle zukommt. Was gibt es für Momente, in denen Führungskräfte nicht nur einschreiten können, weil es vielleicht eine Option ist, sondern es wirklich unbedingt auch sollten und müssen? Hast du da Beispiele?
Ich würde immer sagen, wenn die Menschenwürde getroffen ist einer Person. Wenn also sozusagen, dass eine Person adressiert wird, auch aus dem Team heraus, die in ihrer Menschenwürde getroffen wird, dann bist du als Vorgesetzter in jedem Fall verpflichtet zu intervenieren. Also wenn du Diskriminierung einer Person oder einer Gruppe in deiner Belegschaft, in deinem Team identifiziert, bist du gefragt. Ich habe es häufig auch erlebt, dass in solchen Situationen oder auch in Veranstaltungssituationen dann direkt interveniert wird, dass direkt dann auch in eine Debatte gegangen wird. Das muss man dann als Vorgesetzter, glaube ich, nochmal sehr sensibel für sich entscheiden. Ist hier wirklich das Instrument des Gesprächs vor der gesamten Gruppe entsprechend das richtige Instrument, oder wäre es nicht sinnvoll, dann auch wirklich das Instrument des Kritikgesprächs zu suchen oder Konflikt- und Kritikgespräch? Das muss der Vorgesetzte, die Vorgesetzte dann auch entsprechend selber nochmal für sich überlegen. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass eben dieses unmittelbare Vier-Augen-Konfliktgespräch des Vorgesetzten mit der Mitarbeiterin, mit dem Mitarbeiter, egal um welche Themen es geht, ne, immer wenn es um kompliziertere Themen geht, dass es manchmal die bessere Situation ist, wo man zumindest nochmal so eine Verbindung herstellen kann, weil darum geht es natürlich auch, ne, wenn Menschen in Verschwörungserzählungen abdriften, in bestimmte extremistische Positionen, dann ist es natürlich auch manchmal sehr, sehr schwierig, noch eine Verbindung zu halten, auch als Vorgesetzter, als Familienmitglied, als Freund. Ja, häufig scheitern Freundschaften eben an solchen Haltungen auch. Da gibt es immer wieder Menschen, die uns das erzählen. Häufig sind Familienverhältnisse von so etwas belastet und häufig ist es auch an Arbeitsplätzen so, dass dann quasi Kolleginnen, Teams durch so extreme Positionen belastet sind. Und da hast du natürlich als Vorgesetzter eine ganz wichtige Mediationsfunktion, eben auch diese Stabilität irgendwo zu halten, was die Verbindung angeht, weil nur die Verbindung gibt dir irgendeine Chance, noch dort auch zu intervenieren und vielleicht auch noch was in Weltbildern oder in Sichtweisen zu verändern. Aber trotz allem, ich glaube, darüber muss man sich auch absolut im Klaren sein. Jedes Unternehmen, jede Organisation hat eigene Regeln, ob das jetzt im Internet ist mit irgendwelchen Guidelines oder ob das halt wirklich mein Selbstverständnis ist, mein Leitbild als Unternehmen, auf die muss ich mich beziehen. Und ich finde, da muss man auch gerade, was rechtsextreme Positionen angeht oder überhaupt extremistische Positionen, da muss man einfach klare Grenzen auch setzen. Und wenn das im persönlichen Gespräch oder sich dann auch nicht verändert in der Situation, muss man auch bis hin zu personalrechtlichen Konsequenzen da aus meiner Sicht gehen, wenn es eben Verstoß gegen die Leitbilder der Institution sind.
Ich finde es auch da nochmal sehr wichtig, dass man das wirklich in den Policies der Institution enthalten hat, also schriftlich, damit man sich da auch drauf berufen kann, weil ich manchmal echt erstaunt bin, wie wenig Positionierung zu solchen Themen tatsächlich irgendwo schriftlich festgehalten ist. Das ist ja zum einen für KollegInnen wichtig, dass die sich darauf beziehen können, aber eben auch für Führungskräfte, dass sie wirklich ganz klar sagen können, hier steht's, ne? Wir tolerieren das nicht. Und einen anderen Aspekt fand ich gerade auch sehr wichtig, den du genannt hast, dieses nicht unbedingt vor der großen Menge jemanden vielleicht auch bloßzustellen, weil das kann halt auch ganz schnell abdriften in dieses alle sind gegen mich und ne, dann wird man so extrem abweisend und dann hat man erst recht keine Chance mehr. Ne? Also ich glaube, es ist schon wichtig, sehr unmittelbar zu zeigen, hey, ne, solche Aussagen tolerieren wir hier nicht, aber dann eben nochmal im 1:1 Gespräch nochmal quasi die Verbindung suchen, weil im Zweifelsfall sind das ja dann auch wirklich genau vielleicht die Momente, wenn jemand zum Beispiel sich später entscheidet, irgendwie vielleicht die Meinung nochmal zu ändern, ne? Oder vielleicht auch auszusteigen aus bestimmten Milieus oder so, dass man sagen kann, hey, ne, damals irgendwie hast du die Verbindung zu mir gehalten, darf ich quasi zurückkehren und einfach auch jetzt nochmal sagen, dass ich meine Meinung geändert habe. Ne? Also da ist ja quasi auch dieser Wechsel in der Gesinnung, wenn der irgendwann vielleicht stattfindet, hoffentlich, auch eine ganz große Chance, dass man da in eine Beziehung wieder einsteigen kann und eben nicht ganz allein dasteht. Was ich sehr spannend fand, es gab ja diese Doku, wir waren in der AfD, das ist eine wahnsinnig gute Doku, finde ich, gewesen, wo AussteigerInnen berichtet hatten davon, wie sie in der Partei waren und dann raus sind. Und was ich da extrem interessant fand, ist, dass dieser Mechanismus der totalen sozialen Isolation so wahnsinnig stark quasi zu dieser Partei dazugehört, dass wenn du einmal drin bist, du natürlich automatisch oft passiert, dass du dich meinetwegen von Freunden, von Familienmitgliedern, anderen Menschen distanzierst und je länger du drin bist, desto weiter bist du von deinem eigentlichen sozialen Netz entfernt und desto schwerer macht es auch, in dieses Leben zurückzukehren, weil man einfach komplett alleine dasteht. Und genau da sind diese Verbindungen und die zu halten ja extrem wichtig, auch als ein präventives Mittel, ne, wenn man eben irgendwann vielleicht doch zurückkehren möchte.
Das ist genau das, was ich sagen möchte. Ich glaube, immer wenn man sozusagen einer sehr extremen Ideologie anhängt, und das, ich würde es gar nicht sozusagen, also das Vorzeichen ist da egal. Das gilt ja auch für Sekten oder esoterische Vereinigungen oder wie auch immer. Wenn du da drin hängst, ja, dann ist es extrem schwer für einen sozusagen in Anführungsstrichelchen nicht extremes Umfeld, da noch eine Verbindung zu halten. Wir haben es auch bei den ganzen Verschwörungsideologen, bei den Corona-Leugnerinnen und Leugnern erlebt, sozusagen diese Bubble noch zu durchstechen. Und das Problem ist aber auch, man bewegt sich ja dann in dieser Bubble. Man kann sich selbstreferenziell immer wieder austauschen. Man ist in den sozialen Medien von solchen Positionen entsprechend umgeben. Man wird immer wieder an dieser Stelle bestätigt. Ja, und deswegen war mir das wichtig, eben das zu betonen, dass es eben auch eben in bestimmten Situationen, ich denke vor allen Dingen für Familienangehörige, ne? Also ich würde auch da nochmal eine Unterscheidung machen. Du hast als Arbeitgeber natürlich, bist du ja sehr viel mit diesen Kolleginnen und Kollegen am Tag immer zusammen, große Teile deines Alltags, auch gerade wenn man analog arbeitet, das hat sich natürlich auch nochmal verschoben, ne? Durch das starke hybride Arbeiten, dass manchmal auch du als Arbeitgeber gar nicht mehr so viel Kontakt und so viel Zeit miteinander verbringst oder so, um so eine Beziehungsarbeit auch machen zu können. Aber ich glaube, neben all den anderen Punkten ist eben diese Beziehungsarbeit, dieser Aspekt zu sagen, ich bleibe in der Verbindung und überhaupt noch eine Anspracheform finden zu können, immer wichtig für einen Vorgesetzten, auch in allen anderen Konflikten. Und Krisensituationen. Wenn du die persönliche Ebene verlierst, dann kannst du ja gar nichts Kritisches mehr entsprechend ansprechen. Und trotzdem ist mir absolut klar, ne, wenn jemand wirklich ein gehärtetes rechtsextremes Weltbild hat oder überhaupt ein extremistisches Weltbild hat, wird es extrem schwierig sein, für Menschen im Arbeitskontext da nochmal irgendwie ein Korrektiv zu sein. Allenfalls eben Familien haben da noch eine Chance, vielleicht nochmal durchzudringen in bestimmten Punkten. Und trotzdem, man sollte es nicht aufgeben, ja, sondern es gibt so viele Informationen, es gibt so viele Möglichkeiten in unserer Gesellschaft. Und da ist, glaube ich, die deutsche Gesellschaft wirklich auch einmalig, was die Ressourcen angeht. Wir haben so viele Ressourcen, die wir zur Verfügung stellen, dass man da auch korrigieren kann. Und gerade auch wir als große staatliche Einrichtung. Das ist schon, also zu sagen, ich hätte da keine Informationen gehabt oder Möglichkeiten auf den verschiedensten Ebenen für die verschiedensten Zielgruppen. Die Ausrede lasse ich keinem Vorgesetzten durchgehen. Ja, also bei uns auf bpb.de, da findet man auf jeden Fall zu all diesen Themen etwas, von niedrigschwelligen Webvideos bis hin zu Apps oder dicken Büchern oder auch Flyern, Publikationen, Plakaten. Und wenn du allein schon mal ein Plakat an die Wand hängst bei dir am Arbeitsplatz, wo drauf steht, das sind die Regeln, wie du eine Verschwörungsideologie erkennst, das sind die Sachen, wie du damit umgehen kannst, das ist ja auch ein Statement von dir als Arbeitgeber, ja, und diese Plakate kannst du bei uns kostenlos bestellen, ob das gegen Plakate, wie umgehen mit Antiziganismus, wie umgehen mit Anti-Islamismus, wie umgehen mit Verschwörungsideologie, mit Rechtsextremismus, mit Homophobie, also da gibt es ganz, ganz viele günstige oder kostenfreie Angebote, und wie gesagt, als Arbeitgeber das aufzuhängen, ist ein Statement.
Ja, fantastisches Angebot auch. Ich verlinke das auch gerne nochmal in den Shownotes. Jetzt kann es ja auch andersrum vorkommen. Ich bleibe jetzt nochmal ein bisschen bei den Führungskräften, dass ich bei meinem Chef irgendwie extremistische oder radikale Ansichten vermute. Also jetzt mal zum Beispiel Ausländerfeindlichkeit, und ich selber habe einen entsprechenden Hintergrund. Kann sein, dass ich irgendwie subtil ausgegrenzt werde, zum Beispiel irgendwie die zum Mittagessen eingeladen werde, dass ich irgendwie nur total einfachste und erfordernde Aufgaben bekomme, so kleine Mikroaggressionen die ganze Zeit spüre oder halt mal zufällig in Meetings vergessen werde etc. Was kann ich dann tun, wenn ich das vermute, aber es irgendwie jetzt nicht so einen richtigen, konkreten Anhaltspunkt gibt, wo ich sagen würde, Mensch, ne, der hat jetzt irgendwie die und die Äußerungen getätigt?
Das ist ja das, was Menschen, die diskriminiert werden, häufig erleben, ja, dass das nicht so explizit ist, sondern dass es subtil daherkommt und was einem auch natürlich einsam macht oder wo man total sozusagen sich engagieren müsste dafür, um das kenntlich zu machen, auch dass man an der Stelle Opfer von Diskriminierung wird, ja, und deswegen ist die Situation natürlich in der doppelten Hinsicht sehr problematisch, ne, weil ich habe das Hierarchiegefälle und ich habe die Diskriminierung, da stoßen also zwei Aspekte aufeinander, das heißt, es wirkt eine wirklich aus meiner Sicht Personalkrisensituation, wo ich als Mitarbeiter wirklich in einer sehr, sehr schwierigen Situation bin. Ich würde an der Stelle auch wieder eine meiner Regeln von oben herunterholen und mir Hilfe holen. Ich würde Solidarität suchen. Ich würde das nicht alleine auf mir sitzen lassen. Ich würde den Mut haben, wie immer, wie in all solchen Situationen. Das ist ja auch das, was wir wissen aus dem Kontext von Mobbing. Wenn du das versuchst, alleine mit dir klarzumachen oder auch mit deinem Chef, deiner Chefin alleine klarzumachen, ist es extrem schwer. Wenn du aber Hilfe holst von den Menschen, die dich da unterstützen können, ob das die Sozialberatung ist, die häufig in Unternehmen oder in Behörden auch anwesend ist, ob das die Konfliktbeauftragten sind, ob das vielleicht auch vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte unabhängige Mediatoren sind oder aber auch, und ich meine, da sind wir einfach auch in Deutschland in einer Situation, dass wir ganz klar eine betriebliche Mitbestimmung in allen Unternehmen und Organisationen haben, dann vielleicht den Vertrauensmann der Gewerkschaft anzusprechen. Das sind die Menschen, die da einem auf jeden Fall unterstützen können, und ich würde das immer raten. Ich würde immer raten, trag es nicht allein mit dir aus. Ich glaube auch nicht, dass KollegInnen da irgendwie wahnsinnig viel helfen können in so einer Situation. Ja, sondern ich glaube, du brauchst da jemand Dritten. Jemand Dritten, der vertrauenswürdig ist, der zur Verschwiegenheit verpflichtet ist und mit dem du erstmal gemeinsam, einen Ombudsmann oder eine Ombudsfrau, gibt es ja in vielen Institutionen solche Einrichtungen, also eine neutralere oder überparteilichere Position, der du dich anvertrauen kannst und mit der du das besprechen kannst. Je nachdem, vielleicht wäre dann auch mittelfristig so eine Art Coaching, vielleicht eine Situation oder auch eine Konfliktmediation zwischen dir und dem Chef. Das wären die Wege, die ich dort sehe. Wenn du merkst aber, dass du quasi in einer absoluten Minderheitenposition da bist, wenn du merkst, es geht überhaupt nicht weiter und so weiter, auch da wäre ich wieder bei meiner oben genannten Regel. Irgendwann musst du einen Strich aufsetzen und musst sagen, das ist bis hierhin und nicht weiter. Ja, das ist Arbeit, das ist ein wichtiger Teil meines Lebens, aber es darf nicht dazu führen, dass mein gesamtes sonstiges Leben dadurch beeinträchtigt wird. Und ich finde, Arbeitgeber, die Chefs oder Chefinnen tolerieren, die derart rassistisch unterwegs sind, für die muss man auch nicht arbeiten.
Was ich da sehr wichtig finde, also KollegInnen, klar, können einem einfach da höchstens vielleicht etwas Mut zusprechen und sagen, ja, du solltest dich auf jeden Fall an eine andere Person wenden, ne? Aber eben wirklich genau diese dritte Instanz mit drin zu haben. Also gerade HR etc., Personalabteilung ist dafür zuständig. Und Betriebsräte dürfen ja tatsächlich auch Arbeitgeber auffordern, bestimmte Personen zu entlassen, ne? Also wenn es natürlich sehr klare Gründe gibt und darüber auch eine Untersuchung gibt und so weiter, das passiert jetzt nicht einfach so, aber man unterschätzt manchmal, glaube ich, als MitarbeiterIn auch die Kraft, die so ein Betriebsrat haben kann. Also Betriebsrat kann manchmal auch Betriebstat sein.
Absolut. Also wie gesagt, das meinte ich mit auch, ne, ob das jetzt der Vertrauensmann der Gewerkschaft ist, ob das der öffentliche oder der örtliche Personalrat ist, eben ein Konfliktbeauftragter, ein Ombudsmann für Diskriminierungssituationen oder so. Ich glaube, das ist total wichtig und ich glaube auch für eine gute Unternehmenskultur ist es aber auch wichtig, diese Rollen zu stärken, dass du auch starke Positionen hast an der Stelle, so dass einem klar ist, dass wenn wirklich signifikante Vorfälle in diesem Kontext vorfallen, dass das auch Konsequenzen hat. Das ist halt das, was ja manchmal vermutet wird, ne? Also nimm das Thema Mobbing, dass man denkt so, ah, ich spreche das an und dann wird das mit dem Lehrer oder wie auch immer besprochen und passiert ja nichts und am Ende bin ich nur doppeltes Opfer sozusagen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man halt auch sagt, okay, wenn wirklich veritabel etwas vorfällt und es auch klar benannt und gekennzeichnet wird und auch der Absender klar benannt ist und gekennzeichnet ist. Ich glaube, dann sollte es auf jeden Fall auch was sich verändern können. Sonst ist das nur so ein Whataboutism und das ist natürlich total gefährlich. Ja, das prägt über Jahre, kann das auch Unternehmenskultur prägen und deswegen glaube ich, es ist wichtig, dass das wirksam ist, wenn wirklich etwas vorfällt.
Ja, total. Also da fängt auch natürlich wirklich gute Personalarbeit an, ne? Wenn man das wirklich direkt und sehr konsequent bearbeitet, solche Fälle und Meldungen. Inwiefern können denn Unternehmen Extremismus vorbeugen? Also wenn wir so ein bisschen die präventive Ecke gucken. Ich habe mich zum Beispiel gefragt in der Vorbereitung zum Gespräch, ob man vielleicht solche Gesinnungen schon ganz früh auch vorbeugen kann, zum Beispiel im Bewerbungsgespräch. Man kann ja jetzt nicht einfach fragen, Mensch, ne, sind Sie extremistisch oder welche Partei wählen Sie denn? Ne, aber wie kann man vielleicht schon früh dafür sorgen, dass wir einfach eine Belegschaft haben, die natürlich bestimmte Regeln und auch vor allen Dingen bestimmte demokratische Regeln respektiert?
Du hast alle Instrumente natürlich der Personalrekrutierung oder auch der Personalauswahl. Du hast die Möglichkeit, das im Vorfeld schon sehr deutlich zu kennzeichnen, was dein Leitbild beinhaltet. Ne? Wenn du eine Ausschreibung machst für eine Stellenausschreibung, sagst du bist, ich meine, ich rede natürlich aus einer sehr privilegierten Position an der Stelle. Ja? Der Grund, das Mission Statement, warum es meine Einrichtung, die Bundeszentrale für politische Bildung gibt, ist, Demokratie zu stärken und die Zivilgesellschaft zu fördern. Wir sollen alle Bürgerinnen und Bürger darin befähigen, demokratisch zu denken, demokratisch zu handeln, demokratisch zu agieren. Wenn du das schon in die Ausschreibung hereinschreibst und sagst, willst du Teil von diesen Demokratieverstärkern werden, dann ist das natürlich an der Stelle sehr, sehr klar schon positioniert. Aber ich glaube schon, dass es auch für Unternehmen oder auch andere Behörden oder kommunale Verwaltungen durchaus viel Sinn macht, von Anfang an sich im Mission Statement in einer klaren Positionierung auch dazu zu bekennen, für was man steht. Ja, und deutlich zu machen, wir stehen für eine offene, moderne, transparente Kollegialität. Das werden ja oft, werden diese Aspekte nach vorne bezogen. Und so kann man ja auch sagen, wir stehen für ein demokratisches Miteinander. Also das reinzunehmen in eine Positionierung als Organisation ist an sich schon, glaube ich, wichtig. Und es ist auch wichtig, bei einer entsprechenden Rekrutierung so entsprechend vorzugehen und das kenntlich zu machen. Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Ja. Und ich glaube schon, dass eine ganze Reihe auch von Unternehmen, von Einrichtungen, und das sind auch Leute, mit denen wir zusammenarbeiten ganz häufig, dass wir schon merken, dass die ein großes Interesse daran haben, dass eben diese Demokratie, diese Gesellschaft, in der wir leben, dass die erhalten bleibt und dass sie gestärkt wird. Das merken wir immer wieder, wenn wir im Vorfeld von Wahlkämpfen, von Bundestagswahlen oder in bestimmten gesellschaftspolitischen Debatten auch in Kontakt mit Unternehmen kommen, dann merken wir, da gibt es eine ganze Reihe von Unternehmen in Deutschland, die ein großes Interesse daran haben, eben auch daran mitzuwirken, dass wir eine demokratisch plurale, offene, kapitalistische Marktwirtschaft bleiben, ja, und nicht eine Diktatur werden mit einer staatlich gelenkten Wirtschaft. Und dementsprechend, glaube ich, gibt es da viel, viel mehr Allianzen und viel, viel mehr Unternehmen, die das auch durchaus ohnehin schon zum Teil ihrer Unternehmenskultur gemacht haben. Und das nach vorne zu stellen, ist, glaube ich, total wichtig. Und ich glaube, das kann man als Unternehmen sehr, sehr bewusst machen. Wie gesagt, mir fallen sehr, sehr viele Einrichtungen ein, die das auch tun. Ich glaube schon, dass man so etwas wie, wenn du in einem Arbeitsplatz beginnst, dass man dir das Leitbild auch in deine Begrüßungsmappe, in dein Onboarding hineinnimmt, dass das wichtige Instrumente sind. Etwas, was wir beispielsweise bei uns machen. Wir haben so Willkommenstage für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo wir dann auch nochmal unser Selbstverständnis sehr deutlich machen auch und sagen, wie verstehen wir uns? Was sind die Grundprinzipien unserer Arbeit? In unserem Fall auch von Kontroversität, von Demokratieverbundenheit, von Überwältigungsverbot und solche Dinge. Also sozusagen die übergeordneten Führungsinstrumente in Richtung demokratischen Grundprinzipien. Wenn du das sehr deutlich machst in einem Onboarding-Prozess, ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass allen auch klar wird, da ziehen wir irgendwo ein Stück weit an, nicht nur im Corporate Wording und Corporate Design und Corporate Communication und so an einem Strick, sondern insgesamt haben wir eine gemeinsame Grundwerte und das sind eben die Leitbilder, die ja fast alle Unternehmen und alle Organisationen sich selber gegeben haben und die ganz häufig genau dazu eine Aussage auch treffen. Ja, wie das Grundverständnis ist bezüglich bestimmter pluralistisch-demokratischer Grundvorstellungen.
Ja. Ich glaube, für diejenigen Unternehmen, die das jetzt noch nicht getan haben oder noch nicht in so großem Ausmaß, die haben jetzt auf jeden Fall ein paar Hausaufgaben bekommen. Du hattest jetzt schon so ein ganz paar Ressourcen angesprochen, also unter anderem die Poster von euch, die bereitgestellt werden oder auch das Kartenspiel. Wo kann man sonst noch hilfreiche Ressourcen zum Thema finden? Was kannst du empfehlen?
Na gut, ich komme ja nun aus der politischen Bildung und ich würde deshalb immer verweisen auf die verschiedensten Anbieterinnen und Anbieter der politischen Erwachsenenbildung oder der außerschulischen Bildung. Ja, das sind neben der Bundeszentrale für politische Bildung, uns findet man auf bpb.de, sind es auch die Landeszentralen. Das heißt, wenn ich jetzt in Baden-Württemberg sitze, würde ich einfach mal bei der Stuttgarter Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg gucken, was bieten die für Seminare an, was machen die für Veranstaltungen. Das wäre so die zweite große Quelle, also die Landeszentralen für politische Bildung, die es in allen Bundesländern gibt und die wirklich bei mir auch oftmals vor der Haustür sind, ja, also meist in den Hauptstädten der jeweiligen Länder. Ich würde als dritte Quelle auf jeden Fall auf die Träger und Bildungseinrichtungen der politischen Erwachsenenbildung verweisen. Das sind insgesamt auch von uns unterstützt viele, viele Einrichtungen Land auf, Land ab. Das sind Trägereinrichtungen, das sind evangelische Akademien, katholische Akademien, europäische Akademien, das sind kleine Demokratievereine um die Ecke. Also da einfach auch mal schauen. Also wir allein fördern schon 100 Einrichtungen, die einige tausend Seminare jedes Jahr organisieren. Das heißt, da kannst du auf jeden Fall auch was Analoges miterleben. Das wären jetzt mal so drei Hinweise bei uns. Publikationen, Angebote online wie offline, den Landeszentralen ähnlich und eben diese freien Bildungsträger der politischen Erwachsenenbildung. Da findet man, also in Deutschland ist es auf jeden Fall nicht so, dass man nicht genügend Informationen und Möglichkeiten findet, sich in den Feldern auch entsprechend überparteilich und ausgewogen schulen lassen zu können. Betriebe sind uns auch herzlich willkommen. Also wenn Betriebe...
Ich wollte gerade fragen.
Ja,
genau.
Ja, wir haben einen eigenen Fachbereich, der sich ganz intensiv auch mit dieser Frage beschäftigt. Also gerne auf mich zukommen. Ich vermittle da gerne die Kontakte, weil wir uns absolut im Klaren darüber sind, dass eben ja Demokratie und demokratische Mitbestimmung, demokratisches Bewusstsein eben in allen Bereichen der Bevölkerung und in allen Bereichen unserer Gesellschaft entsprechend unterstützt und befördert werden muss und dementsprechend kommt auf uns zu.
Und vor allen Dingen, weil ja auch Betriebe da wirklich richtig tolle MultiplikatorInnen sein können, ne? Also, dass es ja nicht nur darum geht, ich selber als Bürgerin nehme jetzt ein Seminar wahr zu dem und dem Thema, sondern wir bieten das zum Beispiel für einen Teil unserer Belegschaft an und das kann man einfach wahrnehmen. Das ist ja einfach viel flächendeckender und da ist ja ganz viel Potenzial drin, ne?
Auf jeden Fall. Es gibt eine Reihe auch schon von Modellprojekten, die wir in dem Kontext organisiert und vorbereitet haben. Und wie gesagt, das Thema, wie läuft es auch in Betriebsräten, wie läuft es in Konzernen, in Unternehmen und so weiter, ist durchaus ein großes Thema. Und genau wie du sagst, und was ja auch der Anlass dieses heutigen Podcasts ist, die extremistische Position, die hält nicht vor den Werktoren an. Ja, die stoppt da nicht, sondern sie fließt dann unmittelbar hinein, so wie sie eben aber auch nicht aus dem Freundeskreis herauszuhalten ist, aus der Familie herauszuhalten. Das ist das, was man einfach akzeptieren muss. Wir sind überall, wo wir unterwegs sind, können wir mit Politik konfrontiert werden. Und das ist auch gut so.
Ja, absolut. Ja. Ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Daniel, dass du zu Gast warst. Ich habe ganz viel für mich mitgenommen und ich werde auch alle Ressourcen auf jeden Fall nochmal in die Shownotes packen. Dankeschön.
Wunderbar. Vielen Dank.
Ich glaube, ich brauche an dieser Stelle keine Ressourcen mehr nennen. Wir haben schon so viel von Daniel im Gespräch gehört. Wie gesagt, findet ihr alles dazu in den Shownotes und auch die Doku Wir waren in der AfD verlinke ich auch nochmal in der Shownotes. Das ist auf jeden Fall eine ganz große Empfehlung von mir. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du eine Bewertung hinterlässt. Falls du das also noch nicht getan hast, dann ist jetzt der Zeitpunkt dafür und ich danke dir ganz doll, auch wenn du vielleicht eine Rezension hinterlassen möchtest. Das hilft einfach enorm, damit der Podcast auch von anderen gefunden werden kann. Du kannst diese Folge natürlich auch sehr gerne weiterleiten an Menschen, die dieses Thema vielleicht gerade brandaktuell betrifft oder die von diesen Informationen von Daniel profitieren würden. Ich glaube, da tun wir uns allen und auch unserer Demokratie auf jeden Fall etwas Gutes mit. In diesem Sinne sage ich danke, dass du heute zugehört hast und dass du dich mit mir zusammen politisch weitergebildet hast. Ich bin Eva und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.